Ja, irgendwie hat sich an deinem Ton gerade was geändert, aber
An meinem Ton?
ja,
Warum?
weiß ich nicht, klingt klarer als gerade noch. Keine Ahnung.
Liegt an dem geilen Typen, der am Mikrofon sitzt. So, Achtung. Eins, zwei.
Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, total unhippen Provinz-DJs.
Hallo Leute, hallo Tobi Grimm, herzlich willkommen zu einer neuen Aufzeichnung von Tanztee, der DJ-Podcast. Geschichten von alten, unhippen Provinz-DJs. So schnell schon wieder. Tobi,
Ja,
hallo.
wir müssten es eigentlich auch um arbeitslos ergänzen. Alte, unhippe, arbeitslose Provinz-DJs.
Naja, ganz arbeitslos sind wir ja nicht. Wir leben
Ja,
ja nicht haupt.
stimmt.
Beruflich nicht mehr davon, aber ja. So, wir sind schon wieder da.
Krass,
Erstaunlich, dass wir
oder?
unser Tempo so gesteigert haben. Das hat bestimmt auch was mit dem Lockdown zu tun, vermute ich. Also bei dir, du bist ja sonst immer sehr busy. Ja, wie geht's dir?
Ach gut, also ich bin auch nach wie vor busy irgendwie. Es ist ja doch mehr als gedacht. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, bin ich ehrlich. Aber nee, hat auch einfach damit zu tun, dass ich jetzt sowieso gerade auch durch diverse andere Podcasts, kann man auch mal Cross-Promotion machen, ne? Machen jetzt auch für die Kickers zwei Podcasts und dadurch bin ich natürlich jetzt ständig hier am Podcasten und am Aufnahmen machen. Und wenn da natürlich das ganze Gerät hier schon mal steht, dann kann man das natürlich auch gut verwenden, um da
Jetzt
dann vielleicht auch direkt nachzulegen.
zwei im Podcast gleich.
Ja.
Erzähl doch mal kurz, also ganz kurz, was sind das für zwei
Der eine
unterschiedliche
ist
Formate?
ein langes Format, wo wir wirklich dann auch vor Ort drehen, auch mit Video und dann da Talk halt machen mit Leuten aus dem Verein. Also das geht weniger um Spieler. Da geht es um, ja, jetzt beispielsweise beim nächsten um den Klaus, der ist Betreuer. Schon seit 100 Jahren oder um Mitarbeiter aus dem NLZ, also Kickers Gesichter so gesehen. Der wird auch gefilmt, den gibt es auch als Video-Podcast dann bei Facebook und bei YouTube und eben auch als Audio-Podcast. Und der zweite, der ist dann mehr auf die Mannschaft bezogen. Da ist es ein Update, der ist auch kürzer, wo es einfach auch mal um aktuelle Ergebnisse geht, aktuelle Geschehnisse im Verein, mal ein kurzer Talk mit einem neuen Spieler. Ja, die zwei Formate. Der gibt es aber nur als Audio-Podcast, den zweiten.
Also aktuelle Ergebnisse ist im Moment ja dann immer leider recht einseitig, aber
Ja, es wird dann auch so schnell so, am Wochenende, so, kommen wir jetzt zum nächsten. Also ja, aber ist halt so. Wird
okay.
alles besser, wird
Also
alles besser, wartet's ab, wird alles besser.
wenn ihr alle Tanztee-Podcast-Folgen das dritte Mal durchgehört habt, dann könnt ihr gerne mal danach rüber zu dem, wie heißen die Podcasts? Sorry.
Findet man unter FWK-Podcast, also Podcast von den Würzburger Kickers, das eine ist Kickers on Tape und das andere ist 1907, das Kickers Update.
Ja, dann hört er doch gerne mal rein. So,
Ja.
das ist der erste Aufzeichnungstermin im neuen Jahr. Wir sind schon wieder vormittags. Also das sind eigentlich Zeiten, die wir nicht gewöhnt sind. Deswegen Getränk, Kaffee. Frost.
Wir sollten das trotzdem mal mit diesen Gin Tonic vormittags probieren.
Ich war voll dabei. Daydrinking ist sowieso, finde ich, unterschätzt.
Ja, wobei ich schon sagen muss, ich hatte ursprünglich, es ist ja gerade so der Internet-Trend, der Dry January, ne? Oder auch der Veganuary.
Ja.
Auch gern gemacht. Zweiteres kommt für mich nicht in Frage, bin ich ehrlich. Ersteres habe ich überlegt, aber nachdem dann jetzt wieder Verschärfung des Lockdowns kam, habe ich schon zu meiner Frau gemeint, nee, ganz ehrlich, lass uns einfach trinken. zumindest mal abends dann doch mal so ein Bierchen oder ein Glas Wein oder so, ne?
Ja, ich habe ja eh dann die Fastenzeit nach nicht stattfindendem Karneval dieses Jahr und deswegen werde ich einen Teufel tun, im Januar auch noch nichts zu trinken. Also auf gar keinen Fall.
Das stimmt schon, aber ich kenne jetzt doch einige, die jetzt auch schon anfangen. Jetzt nicht mit Fastenzeit, aber generell so mit, doch eigentlich schon auch mit Fastenzeit, weil sie sagen, hey, ist doch cool, bist du früher dran, kannst du mehr machen, weil abends weggehen und trinken ist eh nicht.
Ah, das ist natürlich ein Argument, ne?
Ja, und dann werden wir bestimmt dieses Jahr im Sommer viele muskelgestellte, braun gebrannt nicht, weil die Solarien sind ja auch zu, aber nicht muskelgestellt, weil ja die Fitnessstudios sind auch zu, ach verdammt.
Ja, man kann ja abgemagerte trainieren mit dem eigenen Körper.
Ja, ja,
und klar, in klar. Berlin sind Sonnenstudios systemrelevant.
Ja, glaube ich. In Berlin Sonnenstudios. Sonnenbank-Flavor. Was machen die denn sonst auch alle?
Ja
es ist...
Den Reichstag stürmen zum Beispiel. Also als Vorbild, ne, so.
Ja, das ist jetzt ja auch so, wir sind jetzt ja kein aktueller Podcast, aber das sind ja normal auch nochmal Geschehnisse, auf die wir trotzdem nochmal kurz eingehen können, glaube ich, an dieser Stelle. Also, dieser Sturm vom Kapitol, mein lieber Mann.
Ja, aber dass die Village People da dabei waren, fand ich...
Ja, das war doch Jamiroquai, habe ich gedacht.
Das ist Wahnsinn. Also die Memes, was dazu abgegangen ist, also es war wirklich, ich fand es wirklich richtig schlimm, also es war richtig schlimm. Und
total.
Ich saß vom total. Fernseher und tatsächlich vom Fernseher, also NTV und ZDF Now.
Ich habe CNN geguckt bis nachts um zwei.
Ja, nein, also...
Muss man auch mal sagen, es ist schlimm, also es ist wirklich schlimm und es ist... Krass zu sehen, auf der einen Seite, wie du so eine Demokratie, wie eine Demokratie angreifbar ist. Andererseits ist auch wieder schön zu sehen, dass eine Demokratie auch widerstandsfähig ist, weil man hat sich ja trotzdem nichts gefallen lassen und man hat trotzdem Joe Biden bestätigt als Präsident. Also das ist ja auch der positive Nebeneffekt. Aber dann wiederum muss man auch sagen, muss es auch erlaubt sein, einfach auch das Ding mal von der witzigen Seite zu sehen. Und die ganzen Memes, die jetzt gerade durchs Netz gehen, sind halt zum Teil sensationell. Ich habe gestern eins gesehen von diesem Typen mit den Hörnern, also na, um den es da hauptsächlich geht. Mit diesem Bison wird der genannt, Bison-Typ. Ja, und dann stand dort drunter, our new president Joe Biden.
Ja, also das sind wir ja auch tatsächlich schon wieder beim Thema. Geil. Damit können wir die Brücke ja wieder zum Thema Musik schlagen, weil er wirklich unglaublich viel Jamiroquai
genau.
Memes kamen und Village People kam auch und ach.
Wenn du Village People bei Wish bestellst und so.
Ja, ja, genau.
Stimmt. Wir können aber gerne auch nochmal zur letzten Folge blicken. Wir haben ja unseren Jahresrückblick gemacht.
Ja, und wir haben jemanden vergessen. Also tatsächlich nicht vergessen, weil wir ihn vergessen haben, sondern vergessen, weil die Meldung erst kam im neuen Jahr. MF Doom ist gestorben, ein ganz großer Hip-Hop-Pionier. Selbst wenn dir der Name jetzt nicht sagt, diese eiserne Maske, die der getragen hat, die kennt man. Und das ist auch so jemand, der, wenn du die Reaktionen von verschiedenen Leuten im Netz siehst, also sei es Casper oder Questlove von den Roots oder so, die alle den als super Influencer im Hip-Hop bezeichnet haben und als Wegbereiter und sonst was. Der war jetzt nie so ein Chart-Artist, aber ich erinnere mich tatsächlich, dass ich war in Würzburg im Radio irgendeinen Artikel über seine neue CD gehört habe. Und das ist schon, muss schon Jahrzehnt her sein. Ja, also, aber das da
stimmt.
Wurde er halt...
Bei Gong war es nicht.
Nee, ja, also ein Bericht, nicht das Lied wurde gespielt, sondern wurde ein Bericht, dass er ein neues Album rausgebracht hat und so. Also der war schon... ich weiß gar nicht, wer das jetzt gepostet hat. Irgendjemand hat so ganz viel Street Art gepostet, die jetzt, ich glaube, Style Wars, DJ Style Wars war das. Der hat ganz viel Street Art gepostet, die jetzt quasi sich auf den Tod von MF Doom bezieht. Also Graffitis und Sachen, Leute, die einen Zug von vorne bemalt haben, die Maske quasi vorne auf den Zug drauf gemalt haben und so. Also der hatte schon ordentlich Einfluss, muss ich sagen. Ja, den hatten wir quasi vergessen.
Okay, sei also an dieser Stelle nachgereicht. Heute geht's um ein ganz anderes Thema.
Heute haben wir gedacht, reden wir mal über die ganzen Medien, Speichermedien, nenne ich es jetzt einfach mal, auf denen man Musik wiedergeben kann und vor allem auch in Bezug auf Auflegen damit. Also ich meine, mit Vinyl, ja, mit Shellac wirst du wahrscheinlich noch nie aufgelegt haben, vermute ich. Ich weiß nicht. Also genau, wir reden jetzt einfach mal über diese ganzen Medien, die wir auch mitgemacht haben. Die meisten haben wir tatsächlich auch live mitgemacht, also Shellac nicht, aber viel danach. Und ja, genau. Und was wir halt auch damit im Club angestellt haben, über die erstaunliche Wiederauferstehung von Schallplatten und über so einiges anderes, Vergessenes vielleicht sogar.
Also Shellac können wir, glaube ich, streichen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft mit Shellac aufgelegt hat. Das ist ja doch nochmal ein bisschen länger her. Nee. Shellac ist, glaube ich, auch sogar mit 78 gelaufen, ne?
Ja. Und
also nicht 33, 45, 78.
Aber hattest du irgendeinen Kontakt zu Shellac-Platten?
Zu Shellac? Ja? Nee.
Nee?
Gar nicht.
Also der Horny, der LJ bei den Plattenauflegern war ganz lange, der hatte noch einen Shellac-Spieler, was ich im Wohnzimmer stehen. Und hat dann halt immer Flohmärkten oder irgendwelche Shellac-Platten abgegriffen. Und insofern hatte ich die schon in der Hand und so, ne? Also, weißt du eigentlich, dass Shellac aus Läusen gemacht wird?
So? Ist das so? Nö, weiß ich nicht.
Ja, siehst du mal, hast du wieder was gelernt? Man sollte nicht meinen, wie nennt man das? Wir sind ein Infotainment-Format.
Steht hier, ja. Ich sehe es gerade. Shellac, Tafellack, Plattlack oder Lacquer Intarbulis. Ein Lackharz. Ausscheidungen wird auch nicht aus Läusen gemacht, aber aus den Ausscheidungen von Läusen.
Ja, gut.
Und zwar aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus Kyria lacca.
Gut.
Dieses possierliche Tierchen finden Sie.
Ja. Ja, also so Grammophon und so stehen ja doch noch bei manchen Leuten rum, so als Deko oder so, ne?
Das ist schön, wenn du jetzt Leuten erzählst, pass auf, deine Musik ist auf Lausscheiße gespeichert.
Ja, dann
schön so, beschissene Musik.
Sowas wie Tonbandgeräte oder so, hast du damit irgendwas zu tun gehabt?
Jein. Also ich kann mich an mein erstes in Gänsefüßchen DJ-Setup erinnern. Das war ein billiger Zweikanalmischer. Ich muss es irgendwo sogar noch ein Bild davon geben. Ein billiger Zweikanalmischer, den habe ich irgendwie bei Konrad damals gekauft und dazu zwei handelsübliche CD-Player. Also auch nichts mit Pitchen und so, zwei ganz normale CD-Player. Und das eine war eben also so ein Single-CD-Player und das andere war so ein Tower, so ein kleiner, ne? Und da war eben auch ein Tape-Deck dabei und ich hatte wirklich einige Songs nur auf Kassette. Und da hast du dann natürlich immer so gespult, ne? Und also das war natürlich dann in dem Fall wirklich nur Musik nacheinander abspielen, wie auch immer. Da gibt es ja auch die wildesten und abgefahrensten Dinge auch bei YouTube von Leuten, die wirklich mit Kassetten scratchen und lauter so einen Scheiß. Also das habe ich nicht gemacht. Ich krieg schon mit Schallplatte nicht hin, geschweige denn mit Kassette, aber das war jetzt sicherlich nicht mein Hauptmedium, aber ich habe das schon auch am Anfang, als ich auf dem Weg war, DJ zu werden, sagen wir es mal so, da hast du noch schön im Radio die Charts am Wochenende immer mitgeschnitten.
Ja, du meinst jetzt aber Kassette, ich meinte tatsächlich Tonband. Also diese großen Geräte.
Nee. Das kenne ich nur noch aus dem Funkhaus. Früher, als die Übertragungen, die kamen da meistens oder kamen am Anfang immer per Satellit und dann ist immer so ein Tonband angesprungen. Und es waren auch riesige Tonbänder und ich habe es tatsächlich einmal geschafft, dass ich innerhalb von einem Vormittag drei Nachüberspielungen in München per Telefon bestellen musste, weil mir dreimal dieses Ding runtergefallen ist.
Warst du besoffen? Oder?
Nein, aber das war natürlich elends schwer und beim Runtermachen ist mir dieses Ding aus der Hand gefallen und dann fällt dieser Bobby, das ist das Ding in der Mitte, fällt nach unten, ist nach unten rausgefallen und dann hatte ich den Tonbandsalat in dem Fall. Ja, und dann musste ich halt dreimal nachbestellen.
Ja.
Na, hier nochmal eine Nachüberspielung für unsere Kollegen aus Würzburg. Ja, da habe ich mich bös geschämt. Aber das war mein Kontakt mit Tonbändern.
Also mein Papa, der war ja einer der allerersten Sporttaucher in Deutschland, also ganz am Anfang schon. Und der hat dann mit Super 8 gefilmt. Und das war natürlich ohne Ton. Und dann, wenn wir so Filmabende gemacht haben, so klassisch mit so mit so Leinwand runterziehen und so. Und dann kam der Ton immer zusätzlich vom Tonband. Also du musstest, wenn du Ton haben wolltest, zwei Geräte quasi gleichzeitig starten.
Ach so, ich habe gedacht, da hat dann einer wild Klavier mitgespielt wie früher.
Ja,
das Tauchen gesehen, so.
Das wäre natürlich
ein bisschen
geil.
Buster-Keys-Style.
So Live-Klavierbegleitung wäre natürlich geil. Habe ich übrigens vor ein paar Jahren am Fantasy Filmfest gesehen. Da lief ein klassischer schwarz-weiß Stummfilm mit Live-Klavier im Kino. Das war eine ganz geile Erfahrung. So.
Habe ich auch mal gesehen. Das war mit dem Cinemax in Würzburg. Das war Metropolis.
Ja.
So ein Klassiker, so ein schwarz-weiß Stummfilm-Klassiker. Und da haben auch so ein paar Jungs Live-Mucke dazu gemacht. Also halt auch so total irgendwie spacig mit Synthesizer und wie. Das war ziemlich geil.
Ja.
Finde ich cool.
Ja. Ja. Dann kam eigentlich fast schon, also wenn irgendwelche Historiker jetzt sagen, ja, aber dazwischen war doch noch das, keine Ahnung. Für mich kam danach Vinyl. So, nach dem
Vinyl, Tonband. Genau.
Ja? Eben. Vorteil gegenüber Shellac war viel haltbarer. Also die Nadeln konntest du. Es ist ja so, wenn du eine Schallplatte 100 Mal abspielst, wird der Ton immer schlechter. Ja? Und beim Vinyl war es aber deutlich mehr als beim Shellac, deswegen schon richtig großer Vording. Wie war es denn? Hast du mit Vinyl angefangen oder warst du schon CD-Kind so als Kind?
Ich habe klassisch mit Vinyl angefangen.
Also ich meine jetzt nicht zum Auflegen, ich meine jetzt tatsächlich daheim so deine ersten
Ach so.
Drei Fragezeichen oder die Rolfs Schulweg-Hitparade.
Also ich glaube, meine erste Schallplatte war die Mainzelwelt.
Das hatten wir schon mal, das Thema. Ja,
genau. Stimmt. Kennst du ja, die habe ich, glaube ich, sogar noch irgendwo stehen. Dann hatte ich mal eine Schallplatte von Fred Sonnenschein.
Mhm.
Oder das war mit diesen Hamstern, also Frank Zander.
Ja, was? Großartig.
Aber ja, die hatte ich. Das waren, glaube ich, so meine Schallplatten, die ich hatte, weil TKKG, ich bin ja TKKG, da gibt es ja auch wieder, du bist drei Fragezeichen, ich bin TKKG. Die hatte ich alle auf Kassette.
Ich bin halt gut und du bist halt schlecht, ganz klar.
Ja, ja, genau. Meine erste CD, also dann allerdings wirklich, was jetzt Musik angeht, Musik war schon dann CD. Also so normale, weißt du, normale Popmusik und
ja,
so, ne?
Ja, aber heißt das, du hast dir dann Schallplatten quasi fürs Auflegen erst zugelegt?
Genau.
Okay. Also ich hatte tatsächlich parallel auf Kassette und auf Schallplatte damals Musik so gekauft, auch Originalsachen. Ich weiß, das Thema hatten wir schon mal. Meine erste Originalkassette war Queen. Weiß gar nicht mehr.
Ich habe natürlich viel jetzt nicht auf CD gekauft, weil ich natürlich immer, ich habe es ja gerade schon gesagt, natürlich auch immer schön Freitagabend hier, ne, die Hits der Woche mitgeschnitten habe auf Kassette und dann hast du natürlich vieles dann nicht auf CD gekauft.
Ja, es ist so. Also dieses Kaufen, dieses Musikkaufen, es gab ziemlich schnell. Also als ich mit dem Auflegen angefangen habe, hat man halt erstmal sämtliche Platten, die man daheim hatte, durchforscht und hat die mitgenommen. In so einer Plattentasche, ja, also bevor ich jetzt Platten gekauft habe, speziell zum Auflegen, habe ich erstmal die Plattensammlung meiner Eltern und meine Paar durchgewühlt und habe alles, wo Sachen drauf waren, die man vielleicht gebrauchen konnte, mal mitgenommen. Am Anfang auch noch in diesen Plastikboxen. Kennst du die noch? Ja.
Oder?
Diese,
ja,
diese Transport-Plastikkisten. Genau, der DJ Della Dope zum Beispiel hatte sie in meinem Schulranzen.
Ja? Auch.
Passt
nicht
rein.
Nur.
Ja.
Genau. Aber auch beim Dope war es immer viel in diesen Oscar-Boxen.
Ja.
Meistens ja, sogar, weil.
Oscar-Boxen heißen die?
So, ja, einer der Hersteller halt. Das war halt so, ja. Also diese Plastikboxen halt, da passen genau Schallplatten rein.
Genau.
Und wenn diese Kiste voll war, ja, war die sackschwer und diese Griffe. Du hast dann erstmal schon gar nicht die Finger richtig reinbekommen, weil die Kiste voll war. Dann hat es also schon mal an den Fingerknüppeln hinten wehgetan. Und dann hat natürlich dieser Griff, der war auch richtig scharfkantig. Und diese 20 Kilo, also das Ding dann quer über den Parkplatz in Laden reinschleppen, das war schon immer...
Mehrere davon.
Also ich hatte,
Ich hatte meistens ein oder zwei solche Kisten plus eine große Plattentasche dabei.
Ja, also das ist ja genau der Punkt. Das kann man sich ja heutzutage eigentlich so gar nicht mehr vorstellen. Vinyl war schon lange Zeit mein Hauptmedium. Dann als DJ, ne? Also eigentlich fast nur. Aber es war jedes Mal vollkommen irrsinnig. Das war ein Geschleppe, Freunde, der Nacht. Also das
also
war schon immer
mehrmals zum Auto und zurück, ne? Also
genau, das war schon echt immer. Du hattest meistens dann ein, zwei Leute dabei, die konnten dann, ne, waren dann so irgendwie, haben keinen Eintritt bezahlen müssen, weil sie halt irgendwie deine Plattenkisten mit reingeschleppt haben.
So quasi Roadies also, für Arme.
Quasi. Mhm. Das war schon immer echt ein, also wahnsinniges Geschleppe.
Ja.
Dann warst du auf irgendwelchen Turnhallenpartys damals in den späten 90ern und dann ging das Geklaue los. Ey, der hat die Platte und dann hat die Platte mal schnell die Oscar-Box gewechselt und so.
Also, Sachen dazu.
Komischerweise von selbstständig rübergesprungen.
Also, das weiß ich jetzt. Also, mir ist das, weiß ich nicht. Also, hast du Platten von mir geklaut?
Naja, bei mir wurden ein paar geklaut.
Also, dazu zwei Sachen. Einmal gab es ja dieses, auch in unserem Umfeld DJs, die Aufkleber gedruckt haben und die auf die Labels geklebt haben, also auf den Label in der Mitte der Platte, meine ich jetzt, damit niemand drauf gucken kann, welches Lied es ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. Heute holst du dein Handy raus, drückst auf Shazam und dann kennst du den Song, ja? Oder durch Google findest du den auch, wenn du dir eine Textzeile merken kannst, findest du den irgendwie im Internet, kein Problem. Früher gab es wirklich Leute, die haben gerade bei so Remixen oder irgendwelchem Funky-Zeug super drauf geachtet, dass ihnen ja kein DJ abguckt, was das ist. Und dann, ich bin ja tatsächlich über die Flohmärkte gerannt und habe CDs und Platten gesucht, wo irgendein Lied drauf ist, wenn ich das haben wollte zum Spielen. Ja? Also ein gutes Beispiel ist Logarithms Prison of Love, das wollte ich unbedingt haben. Das gab es aber nur es war ein Würzburger Label, es war ein DJ aus dem Airport, die das rausgemacht hat. Das war bundesweit ein Club-Hit, aber es war halt nicht so einfach zu bekommen. Heute gehst du auf die Seite, gibt es übrigens immer noch und kannst es umsonst runterziehen. Ja? Damals, ich habe mich tot gefreut, als ich diese scheiß Maxi-CD irgendwo gefunden habe.
Ja? Ich habe die gekauft damals.
Ich nicht.
Siehst du mal,
ja.
Bin halt doch der coolere DJ von
das
uns
Das stimmt
beiden.
Wohl. Aber hast du das gemacht, deine Platten zugeklebt? Nein.
Nee.
Aber du kennst auch Leute, die es gemacht haben. Also Clemens hat es gemacht zum Beispiel.
Nee, also so jetzt nicht. Ich kenne natürlich viele Hip-Hop-DJs, die sich jetzt irgendwelche Stellen markiert haben, ne, zum Beispiel, wo der Startpunkt ist und so.
Das waren diese kleinen eckigen, bunten Aufkleberchen, die man auf die Platte geklebt hat. Um so Scratch-Punkte
zu finden. Ja. Also ich kenne schon viele, die haben es halt oben dann an den inneren Rand geklebt, ne, dass du die Platte auch noch spielen konntest und so. Ansonsten, klar, halt Aufkleber mit dem Namen drauf gemacht oder so, oder mit dem Edding halt drauf geschrieben. Ich habe mir meistens mit dem Edding auf der Platte halt ein Kürzel drauf gemacht und habe mir dann da mit einem Punkt zum Beispiel den Startpunkt markiert oder habe mir drauf geschrieben, welche Nummer ich davon halt jetzt geil finde von den beiden. Das war immer so der erste Schritt. Platten kaufen, heim, durchhören und dann markiert, so, okay, die Nummer, die Version ist cool oder den, bla bla. So habe ich es halt meistens gemacht. Aber dann gab es natürlich auch noch die White Labels, ne? Da gab es halt auch unwahrscheinlich viele. Also wirklich die Vorabpressungen von Hits. Ich kann mich zum Beispiel an Spiller Groove Chat erinnern. Die gab es ja ursprünglich, war das ja eine Instrumental. Also ohne Gesang, ohne Sophie Alice Baxter. Und die hatte ich damals als White Label. Also da stand gar nichts drauf. Ja,
viele kamen dann auch gar nicht raus, weil es irgendwelche Rechteprobleme gab und so. Und die waren, ein anderes Beispiel, Glamorama, Girls Just Wanna Have Fun, war auch erstmal ein Instrumental. Und auch deutlich die coolere Version, finde ich, als die mit dem Gesang später. Wurdest du bemustert? Ja,
teilweise.
Ich fand das total spannend. Also,
es gab verschiedene Bemusterungen, da war, weiß ich noch eine, weiß ich den Namen nicht, aber da hast du auch dafür bezahlt. Das habe ich gar nicht gemacht. Witzigerweise mittlerweile mache ich es. Also so diese Online-Plattformen, so DJ City und so weiter, wo du im Monat einen Betrag X hinlegst und kannst dann downloaden. Mittlerweile mache ich das, weil sie das schon rechnet. Diese Bemusterungen früher, da habe ich nicht dafür bezahlt. Aber ich hatte natürlich durch Gong damals schon auch Kontakte. Ich weiß noch, bei Zyx, die hatten damals einen recht starken Dance-Bereich noch. Die haben mich bemustert. Dann war ich bei Warner, bei Sony und Universal, bin ich mir nicht sicher. Also Warner und Sony auf alle Fälle. Und da war es dann aber auch unterschiedlich. Also Sony hat einfach nur geschickt. Einfach geschickt, geschickt, geschickt. Ja, wenn du mal Zeit hast, schreib halt mal zurück. Und bei Warner, glaube ich, war es so, da musstest du penibel darauf achten, dass du immer diesen Antwortbogen dann auch zurückschickst.
Also für alle, die es nicht kennen, du kriegst halt Schallplatten, tatsächlich Vinyl, damals bei mir zugeschickt. Dann hörst du dir das an und schickst dann einen Bewertungsbogen zurück. Wobei ich mir am Anfang noch voll Mühe gegeben habe, um das Ding zu kritisieren und mir zu überlegen, was ich gut und was ich schlecht finde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das liest sowieso kein Schwein, das interessiert niemanden. Und dann habe ich einfach nur die Punkte reingeschrieben und geschrieben, gut oder schlecht oder spiele ich nicht. Ja? Und man muss auch sagen, dass 90% von dem Zeug in der
Scheiße war.
Ja, aber ja, also halt einfach nie benutzt wurde quasi.
Genau. Also ich habe ein paar, ich habe bei Sony, kann ich mich jetzt an ein paar Scheiben erinnern. Also ich habe sie jetzt bildlich vor mir, ich weiß aber nicht mehr, was drauf war. Aber das waren wirklich Scheiben, die ich oft gespielt habe, die wirklich dann auch zum Teil Hits wurden. Bei Warner habe ich die Sugar Babes bekommen damals. Mhm. Die kamen als 7-Inch sogar, als kleine Scheibe, das weiß ich noch.
Ich war bei Pantertainment, das war so ein Hip-Hop-Ding von dem Tyron Banks, der hier bei, wie hießen die mit? Mellowback und so war und auch heute Schauspieler ist und der hat eben dieses Deutsch-Hip-Hop-Ding gehabt, Pantertainment, und da habe ich ganz viel bekommen, aber gerade in dem Bereich waren wirklich 90% Müll.
Ja. Und bei Zugs waren so Geschichten wie Gigi D'Agostino und so weiter, das weiß ich noch, so das war ganz cool. Aber zu dem Thema Vinyl vielleicht nochmal, das ist ja gerade auch nochmal das Interessante, ja, diese Vinylzeit, also das war meistens halt dann so eine Kombi dann, also wenn es dann auch später mehr, also ich war am Anfang ja wirklich nur Haus aufgelegt und da hatte ich halt einfach mein Vinylzeug dabei und das war okay. Wenn es dann so ein bisschen kommerzieller wurde, hat es halt viel auch auf CD, also war die Kombi meistens, ich nehme jetzt mal als Beispiel Studio, so diese ersten Jahre vom Studio 2002, 2003, bis Samstagabend 12 Uhr Sendung, der Laden war gestopft voll um 12 und dann kam ich mit zwei Plattentaschen. Mhm. Ja, also diese, das waren dann zum Glück keine Boxen mehr, das waren diese großen UDG-Plattentaschen, also wirklich Taschen, die konntest du zwar über der Schulter tragen, aber hast du natürlich jedes Mal das Kreuz verhoben damit, weil die halt auch sackschwer waren. Sonst musst du aber mit diesen Plattentaschen durch einen vollen Club, wo um 12 jeder schon so leicht ein Sitzen hat, also diese Plattentasche über dem Kopf irgendwie durch den Club durchtragen. Das war jedes Mal krass.
Ja, war's.
Und vor allem, du hattest halt auch wirklich nur die begrenzte Auswahl. Du hattest deine, ich sage jetzt mal, 150, 200 Platten dabei, wenn es hochkommt. Dann hattest du noch gutes CD-Case, da war vielleicht noch ein bisschen was drin. Aber lass es vielleicht 500, 600 Titel gewesen sein, die du wirklich effektiv dabei hattest. Heutzutage mit dem Laptop, dann holst du es vielleicht schnell noch irgendwo aus dem Download-Portal. Also im Endeffekt sind jetzt dem Ganzen keine Grenzen mehr gesetzt. Früher musstest du doch schon ein Stückchen besser überlegen.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass es besser war früher, aber es war halt anders.
Nee, also ich sag mal, ich hätte inzwischen schon mal wieder Bock, so eine Vinyl-Party zu veranstalten. Ich sehe es genauso. Besser? Nee, anders? Ja, weil Songs wurden viel länger gespielt, die Sets, also hast du dich abends hingesetzt, bevor du los bist und hast deine Platten durchgeschaut und hast ein paar ausgewechselt? Hast du das so gemacht?
Ja, nicht unbedingt.
Also ich schon.
Ich habe das nicht jeden Abend gemacht. Ich habe das natürlich schon nach einer gewissen Zeit gemacht, logisch, aber nicht jeden Abend, weil dafür waren auch die Abende zu ähnlich. Also da war es nicht so, dass ich mich jetzt dann ständig hinstellen musste. Interessant war es halt dann immer, wenn du neue Platten gekauft hattest, neue Platten bekommen hattest und dann natürlich gucken musstest, scheiße, die Kiste ist voll.
Ja, genau.
Also was lässt du jetzt da und was nimmst du jetzt mit? Das war dann immer so ein bisschen der Punkt. Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, vor jedem Gig hinsetzen und die Kiste neu durchgucken und nee, das habe ich nicht gemacht.
Naja, also insofern, wenn eine 80er-Party war, ich hatte dann irgendwann auch eine Kiste, wo 70er, 80er drin waren, als dann diese Partys losgingen und eine allgemeine, ja. Und ich habe schon nicht jeden Gig, aber immer wieder mal so 10 ausgetauscht, ja, so 10 raus, 10 rein oder so. Und es gab auch immer diese eine Platte, die da drin war, die du immer dabei hattest, die du aber nie gespielt hast, weil du dachtest, ja, irgendwann, eigentlich geil, aber nie benutzt. Ja, gab's auf jeden Fall.
Ich habe immer darauf geachtet, dass die coolste Platte ganz vorne steht, dass man es auch sehen kann. So, hey, guck mal, geil.
So, ja, natürlich.
Der Vorteil war natürlich, du hast leichter, finde ich, Inspiration gefunden.
Also dieses Durchschauen?
Genau, die Umstellung damals von Vinyl dann auf Laptop, die war schon krass oder jetzt halt noch krasser auf USB-Stick. Früher, wenn du nicht wusstest, scheiße, was spiele ich denn eigentlich? Hast du dich umgedreht, hast du einen Drink genommen, hast sie an die Plattenkiste gestellt, bis die Platten durch. Ja. Flöp, 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 ach, die ist cool, dann wurde die rausgestellt, halt so auf eine Ecke, ne? So schräg reingestellt, also markiert mehr oder weniger. Klar geht es natürlich in deinen Programmen auch, logisch. Da kannst du auch deine Playliste dann anlegen, deine temporäre. Aber es ist nicht das Gleiche, weil du hast oft auch gar nicht auf Lieder geguckt, gar nicht auf Namen, sondern du hast halt einfach nur das Erscheinungsbild der Platte gehabt. Du hast genau gewusst, okay, das ist die gelbe mit dem blauen Label, das ist die und die Scheibe, okay, die ist geil, ah, die ist cool, ah ja, die muss ich auch spielen. So. Und dann hast du natürlich wesentlich schneller dir schon so gedanklich irgendwie ein Set oder schon mal eine Richtung zusammenstellen können. Das ist jetzt schon wirklich was, wo ich mir heutzutage immer noch schwer mit tue. Aber ich glaube, weil es wirklich daran liegt, weil wir eben auch noch genau einfach aus diesem Business kommen. Wir haben jahrelang so aufgelegt. Wir haben jahrelang geguckt, okay, die Platte, ach, die ist cool, die ist cool. Ich glaube, wenn du jetzt erst mit dieser ganzen Laptop- oder digitalen Medien-Thematik angefangen hast aufzulegen, ist es wahrscheinlich wesentlich leichter.
Das ist so. Das ist ja was ich auch schon öfter gesagt habe, dass diese Gefahr, immer die gleichen Lieder hintereinander zu spielen, mit dem Laptop, glaube ich, größer ist als mit CD oder Platten, wenn du so durchguckst, weil du da auf die Ideen kommst. Ich würde dir mal ganz kurz so ein paar Sachen sagen und du sagst mir, ob dir das auch so gegangen ist, ja, oder was dir dazu einfällt.
Einmal. Wir müssen aber noch weiter über dieses Vinyl-Thema reden, weil das ist ja unausschöpflich.
Ist Vinyl. Falsche Platte im falschen Cover.
Selten.
Okay.
Eher aus Versehen ein Cover leer und zwei Platten in einem.
Okay.
Ist öfter passiert.
Ich finde bei diesen AV8-Platten und so, die dann später kamen, wo dann so, das ist ein Label, was so spezielle Club-Remixe gemacht hat. Und das Label war immer gleich. Die Platte sah immer gleich aus. Okay. Es standen nur die Titel drauf und da gab es verschiedene Serien. Schwarz war Hip-Hop, Gelb war Dancehall, Blau Elektro, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Und die sind immer gleich, das Label war immer gleich, es waren nur die Titel drauf und da ist mir das ständig so gegangen. Ja? So, dann Autos und Platten ist eine gefährliche Mischung. Bei mir haben sich nämlich öfter mal, kennst du noch diese Geschichte, wie man Platten im Backofen reparieren kann?
Ach so. Nee.
Wie passiert? Hier schon, weil die Dinger so scheiße schwer waren, hast du keinen Bock gehabt, sie immer hochzutragen oder runterzutragen und dann lässt du sie halt mal im Auto und das ist einfach keine gute Idee im Sommer.
Nee, also das habe ich wirklich, peinlichst vermieden. Ich hatte natürlich auch ein paar Platten, die aus welchen Gründen auch immer, weiß ich nicht mehr, die wirklich dann ihre Welle hatten. Bis zu einem gewissen Grad konntest du die aber trotzdem noch spielen, war dann auch schon in Ordnung.
Das war schön, genau. wenn die Nadel auf dem Ding dann so Wellenbewegungen gemacht hat und du gedacht hast, oh, hoffentlich geht das gut und hoffentlich springt sie nicht, aber scratchen ist dann nicht mehr.
Schwierig.
So, dann das nächste ist zerkratzt, Welle,
ich hab gewusst, springend, dass das jetzt kommt.
Irgend sowas, hängende Platten.
Also es war natürlich immer sauärgerlich ein Kratzer, so, keine Frage. Es gab Kratzer, da ging's noch. Das hat ja auch immer viel mit der Nadel zu tun gehabt, welche Nadel du drauf hattest. Also wenn du wirklich eine gute Nadel drauf hattest, beziehungsweise die auch richtig eingestellt war mit dem Gewicht, dann konnte so ein Kratzer auch schon mal gut gehen. Viel schlimmer fand ich, also es war schon ärgerlich so, dicke, fette Kratzer. Viel schlimmer fand ich aber die zweiten, die du meinst, diese kleinen, fiesen, die du nicht unbedingt auf Anhieb siehst, aber die dann dafür sorgen, dass, weißt schon? Ja. Das hat genervt, wie Sau.
Und dann hattest du natürlich nichts da und dann musstest du schnell irgendwas anderes suchen und dann ist es fünfmal blub, blub, blub. Das war,
Es war schon extrem nervig.
Das ist ja auch was wir vielleicht nochmal ganz kurz erklären können, weil du es gerade gesagt hast. Also Abspielgerät, ich meine, beim Plattenspieler war es einfach der 1210er, von Technics, der einfach in 90% der Clubs stand. Es gab noch ein paar Nachbauten von Omnitronic oder so. Aber eigentlich wollte man immer den 1210er haben. Und dann bist du in den Club gekommen. Dann hast du erstmal deine eigene Slipmat dabei gehabt, falls keine da war. Du hattest auf jeden Fall mal eine dabei. Das ist diese Matte zwischen Plattenteller und Platte. Also man hatte immer eine dabei, falls sie fehlt. Und deine eigenen Systeme. Das sind die, wo die Nadel draufsteckt, ne, zum Draufschrauben. Dann so der Klassiker, erstmal ablecken und draufschrauben, damit der Kontakt auch ordentlich ist.
Genau.
Dann musst du da das Gewicht einstellen. Da verflucht
heutzutage noch jeder Techniker dafür, weil dann die Kontakte oxidieren mit der Zeit, aber das war der einzige Weg teilweise, dass du auch wirklich ein Signal bekommen hast, ein Stereosignal.
Ist leider. Ja, es ist dir so gegangen, du legst eine Platte auf und hörst nichts, dann schraubst du einmal das System ab, schraubst es wieder drauf, dann ging's wieder vielleicht oder so. Du musstest das Gewicht hinten am Plattenarm einstellen. Genau, und es gab verschiedene Systeme, auch verschiedene Farben, verschiedene Hersteller. Manche waren eher für Elektro, manche eher für Hip-Hop, manche eher für Scratchen. Bei mir war scheißegal. Ich habe einfach immer die blauen von Technics gehabt, da die von Omnitronic. Ne, wie hießen die? Diese blauen?
Ortofon.
Ortofon, genau.
Ortofon.
Genau. Und ich hatte so eine rote, mit diesem Samt bezogene Klappkiste, wo halt dann die Systeme drin lagen. Dieses rote Samt-Imitat. Ne? Und die hatte man dabei. Und manche Leute hatten ja Wattestäbchen dabei, um die Dinger sauber zu machen zur Not und so. Ja.
Also ne? Ich hatte so eine kleine, hab sie hier noch immer noch stehen, so eine kleine blaue Kiste, wo du dann vier Systeme so reinklemmen konntest. Das war so ein Plastik-Flight-Case. Das habe ich hier noch stehen. Und du musstest, also zur Erklärung, kriege ich es noch hin, du hast die Nadel auf den Tonarm. Dann hast du es mit dem Gewicht hinten ausbalanciert, bis der Tonarm, also ne, ausbalanciert, das Gewicht hinten verschoben, bis der Tonarm ausbalanciert war. Dann hast du das Drehrädchen auf Null gestellt und dann konntest du einstellen, wie schwer eben die Nadel auf der Platte liegen soll oder nicht.
Genau, wenn du gescratcht hast, brauchtest du ein bisschen mehr Gewicht drauf, genau, damit sie eben nicht so leicht springt.
Und ja, dann gab es eben auch noch Nadeln, die waren dann zu leicht. Dann konntest du auf die Nadel vorne auf das Shield noch so Zusatzgewichte draufschrauben und so. Das war schon alles eine Wissenschaft für sich.
Hier schön auch das Pfennigstück oben auf das System kleben,
um mehr Gewicht drauf Pfennigstück zu oder Gewichte, irgendwie sowas. Ja, ja. Also das war auch nochmal so eine Geschichte für sich.
Ja.
Also das war schon früher, das war schon alles ein bisschen mehr Handwerk. Das ist natürlich heutzutage jetzt schon auch noch so, wenn du heutzutage noch mit Plattenspielern auflegst. Ne? Du hast halt dann deine Mucke auf dem Rechner, aber das ist die eigentliche Arbeit. Was die Plattenspieler angeht, hatte ich ganz am Anfang zwei Nachbauplayer von Omnitronic. Da gibt's mittlerweile, also das ist ja auch ein Quantensprung auch bei den Nachbauplayern. Die kannst ja mittlerweile auch alle in den Club stellen. Aber damals die ersten so riemengetriebene Plattenspieler, da hat die Platte schon nochmal so 2 Sekunden gebraucht, bis er angelaufen ist. Ne? Also das war früher schon diese allerersten, die rauskamen. War schon nochmal eine Sache für sich. Also da gab es früher, waren Technics alternativlos. Gab von Gemini, glaube ich, nochmal ein, zwei. Aber mittlerweile gibt's die ja in Hülle und Fülle. Und da baut ja mittlerweile jeder seine. Und der Technics war ja zwischendurch raus, aber ist jetzt auch wieder neu aufgelegt.
Genau, das ist erstaunlich, wie wertstabil dieser Plattenspieler ist. Also der war ja nicht so günstig. Ich habe auch noch einen hier stehen, der ist aber auch schon 20 Jahre alt. Aber wenn du ihn jetzt heute verkaufst, kriegst du eigentlich fast genau dasselbe Geld dafür, was du damals dafür bezahlt hast.
Ja.
Jetzt mit dem Nachbau, wo es den Nachbau wieder gibt, ist es nicht mehr ganz so, aber trotzdem ist es erstaunlich. Also die Dinger gehen auch nicht kaputt und du kannst ja auch wirklich alles auswechseln. Du kannst alles auswechseln.
Aber das war natürlich auch so ein bisschen das Problem und dann auch der Sargnagel von Technics, dass du natürlich einen Plattenspieler hast, der so state of the art ist, dass du eigentlich an diesem Ding 30 Jahre lang gar nichts verbessern musst.
Ja.
Das haben sie natürlich dann auch gemacht, haben sich gedacht, so was soll's, das Ding wird doch sowieso gekauft. Und dann ist ihnen die Konkurrenz da in manchen Features dann auch schon deutlich davon gezogen. Also der Technics ist, da möge man mich jetzt verbessern, aber der hat nicht mehr den gleichen, vom Nostalgiefaktor her schon, aber was jetzt das reine Technische angeht, hat er nicht mehr den gleichen Stellenwert wie noch vor 15 Jahren. Da gibt es mittlerweile schon Plattenspieler, die mindestens genauso gut sind und da auch oft verwendet werden.
Ich weiß, es gab mal eine Sonderedition mit Klavierlack. Also super schön und edel und so. Auf keinen Fall für den Club, weil nach einem Tag ist der Klavierlack im Arsch. Aber ja, aber ich habe hier, also wie gesagt, ich hatte früher ja auch zwei Plattenspieler im Wohnzimmer stehen, den Mischpult in der Mitte und so. Ne? Aber den Technics habe ich immer noch hier stehen, habe auch immer noch Vinyl im Regal. Ne? Ich meine, so oft mache ich es tatsächlich nicht mehr an, aber ich möchte es ungern wegtun. Also der bleibt da stehen. Ja, ganz kurz würde ich noch über den DJ-Doktor reden. Und zwar jetzt nicht im Speziellen, sondern einfach als Beispiel für diese DJ-Kultur-Plattenläden. Das war ein Laden in Würzburg, der hat den DJ Slide One gehört. Und du bist da tatsächlich so regelmäßig, einmal die Woche, einmal im Monat, keine Ahnung, es waren immer dieselben Leute. Die sind da rein und dann gab es da diese Plattenkisten, sortiert nach Alphabet und nach Genre, und du hast dann durchgehört, was du mit in den Club nehmen kannst. Ich erinnere mich, dass der DJ Baby B das immer so gemacht hat. Der hat sich wirklich 40 Platten genommen, hat sich neben den Technics-Plattenspieler gestellt und hat jedes 3 Sekunden hat er reingehört. Und dann, ja, nein, der hat sich das Lied gar nicht angehört. Der hat einfach nur geguckt, könnte passen, könnte nicht passen, hat dann den Stapel mitgenommen.
Ja. Das habe ich aber ähnlich gemacht. Also jetzt sicherlich nicht in 3 Sekunden, aber ich habe mir die Songs auch nicht ganz angehört. Ich bin da auch teilweise einfach nur so Anfang, Mitte, Ende, mal so durch. Und dann hast du zum Teil hast du ja auch schon anhand von Labels oder anhand von Produzenten oder Interpreten gewusst, okay, das ist eine sichere Bank. Also als Beispiel jetzt hausmäßig Label von Moose Tea, Peppermint Jam aus Hannover, das habe ich blind kaufen können. Also so. Da habe ich wirklich gewusst, das brauche ich jetzt.
Ich habe mir da die Horny bestellt und da waren nur Remixe drauf und ich war voll angepisst, weil ich wollte eigentlich das Original haben. Aber ich weiß, das war mal dein Lieblingslabel. Ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ja. Nee, aber dieses Ding, du bist da rein und du hast natürlich auch Platten bestellen können oder so. Oder diese AV8-Platten, da habe ich einfach jede mitgenommen. Ja, da gab es so ein paar Serien einfach. So eine Mashup-Serie gab es auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Die hast du einfach gekauft und hast sie mitgenommen und dann irgendeins war schon drauf, was du hast spielen können. Ne? So.
Ja, also es war natürlich schon was Spezielleres, vor allem es war halt auch kostenintensiver als heutzutage. Oh, ne? Ja. Also die Platten, die waren ein ganzes Stück teurer natürlich als eine CD. Das hat natürlich schon damals die Spreu vom Weizen getrennt. Ne? Also wäre es wirklich. Es war nicht so, dass so, na, dann probiere ich halt mal DJ zu werden, sondern du hast natürlich schon dementsprechend investieren müssen. Also nicht nur in die Technik, sondern auch alleine in die Platten und so weiter. Ja. Also ich möchte nicht wissen, was ich habe es irgendwann mal zusammengerechnet, aber ich habe die Liste zum Glück nicht mehr. Mit dem Geld hättest du auch was anderes Schönes machen können, sind wir ehrlich.
Hast du noch Platten?
Ich habe die alle noch, ja.
Alle. Also ich habe massivst aussortiert. Ich habe 2 Regalfächer noch voll, also was weiß ich, 200 Stück sind noch da. Diese IV8-Platten, so habe ich alle behalten und von den Rest aber nur Sachen, die ich auch hören würde. Also ich habe vieles weggetan, einfach aus Platzgründen. So.
Also die stehen bei mir wirklich in der Rumpelkammer, in einem Regal, dem guten IKEA Expedit. Das hat ja auch irgendwie jeder gekauft, der Platten hatte, weil da genau die Schallplatte reinpasst, ja. Und das war schon, ich glaube, ein Gegenwert von einem Kleinwagen. Also liebe Einbrecher, ihr müsst jetzt nicht mehr kommen. Die haben keinen Gegenwert mehr von einem Kleinwagen. Ich bin
also vielleicht schon.
Die ein oder andere macht bestimmt ein paar Euro, aber der Großteil davon, sind wir ganz ehrlich, ist eigentlich nur noch ein Materialwert und der geht gegen null. So. Ja, im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn du heutzutage eine Plattensammlung auflöst, ja, musst du dir überlegen, wo du die ganze Scheiße hinbringst. Nimmt es überhaupt einen Wertstoffhof? Weil vieles davon ist einfach.
Hast du nicht High Fidelity gesehen? Oder gelesen? Es gibt Sammler und es gibt auch Platten, die richtig viel Geld wert sind.
Ja, natürlich. Die gibt's. Und da werde ich auch ein paar haben, aber halt ein paar. Mhm. Ja, wir hatten es gerade schon. Nehm allein diesen ganzen Bemusterungsmüll. Das will doch kein Mensch. Nee. So, und der steht aber auch rum.
Aber diese White-Labels, die dann nicht erschienen sind zum Teil schon geil. Rarität. Ja,
wir haben aber mal bei der Hochzeit von unserem DJ-Kollegen Benny Pecoraio.
Ja.
Also beim Polterabend haben wir mit Schallplatten gepoltert.
Ich habe da Musik gemacht, aber übrigens, dem sein Bruder heiratet jetzt und hat mich gestern angerufen, ob ich jetzt auf seiner Hochzeit Musik machen kann.
Nur das ist so ja schön. Bei. Also wir haben damals, weiß ich noch, habe ich eine Plattentasche voll gemacht mit so Rotz. Ja. Und dann sind wir hingefahren und haben dann wirklich mit Schallplatten gepoltert. Es war gar nicht so leicht, den Mist zum Brechen zu bringen. Also wir mussten den wirklich zum Teil mit übelstem Schmackes auf den Boden ballern, dass da überhaupt was kaputt geht. Wir haben uns natürlich dann auch den gepflasterten Boden rausgesucht, wo du es halt komplett beschissen kehren konntest, aber okay. Wir haben das damals gemacht, mit Schallplatten gepoltert.
Ein guter Freund von mir hat jahrelang einmal im Jahr bei sich im Haus, also wenn seine Eltern sind in den Urlaub gefahren und auch lange noch, als die schon erwachsen waren und nicht mehr daheim gewohnt haben, gab es dann immer eine Plattenparty bei denen daheim und da musste jeder eine Schallplatte mitbringen und zwar möglichst einen Scheiß. Und dann lief den ganzen Tag einfach nur diese Mucke. Und das war am Anfang unerträglich und mit steigendem Alkoholkonsum wurde es immer lustiger. Ne? Also, und das waren natürlich auch so Platten, wo es dann völlig egal war, ob die dann danach noch da sind oder nicht. Ich weiß, ich habe das letzte Mal, als die stattgefunden hat, das ist auch schon wieder Jahre her, hatte ich irgend so eine schottische Füsilier-Militärkapelle mit Dudelsack dabei. Das war auch großartig.
Schön.
Dazu kann man auch Party machen, glaub mir.
Lass uns jetzt mal über CD-Player reden.
Nee, ganz kurz wollte ich noch, über die Reunion von Vinyl reden. Also es war ja tot, Vinyl, ne, als die CD kam und so. Und inzwischen verkaufen, wenn ich das richtig weiß, sogar mehr Vinyl als CDs.
Ja, aber es ist ja, das hast du ja ständig. Also ich, in den 2000ern weiß ich, kam auch irgendwann, ja, die Schallplatte ist wieder auf dem Vormarsch. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, es wird immer weniger. Es wird auch bei der Schallplatte immer weniger, weil auch selbst diese Musikrichtungen, die vor Jahren noch Schallplatten im großen Stile verkauft haben, also zum Beispiel auch der elektronische Bereich oder vor allem auch der Hip-Hop-Bereich, da ist doch mittlerweile auch alles so gut wie umgestellt auf digital. Warum? Ja. Weil der Vertriebsweg einfach ein ganz viel leichterer ist, weil die Technik soweit ist mit Serato, mit Traktor. Deshalb, ich glaubte schon, dass die Schallplatte wird auch in 50 Jahren noch ihre Liebhaber haben. Gar keine Frage. Aber die Verkaufszahlen, kann mir kein Mensch erklären, dass die immer noch so hoch sind wie in den 2000ern.
Nein, so hoch nicht. Aber du hast ja gesehen, dass zum Beispiel die großen Elektronikketten vor ein paar Jahren wieder angefangen haben, Schallplattenregale reinzustellen. Und was sich verkauft, also wenn du so die Veröffentlichungslisten anguckst, sind lauter Re-Edits von irgendwelchen großen Alben, die jetzt auf Vinyl rauskommen. Also lasst es Iron Maiden sein oder Queen oder AC/DC, solche oder die Beatles oder sowas. Denen ihre Alben werden neu aufgelegt auf Vinyl und die Leute holen die sich halt. Also
ja, aber warum machen sie das? Nicht, weil es dafür den großen Markt gibt, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, für die Plattenindustrie noch mit einem Tonträger Geld zu verdienen. Ansonsten verdienen sie doch nichts. Schau dir als Beispiel die Charts an, Ende des Jahres. Beziehungsweise ich habe mir jetzt gestern die aktuellen deutschen Charts angeguckt, jetzt heute am Freitag kommen ja neue. Ja, die ersten, also ungelogen, die ersten 25 Plätze, ich übertreibe jetzt nicht, sind Weihnachtslieder.
Tja, ja, aber das warum? Hat ja was mit Streaming und so zu tun.
Genau, warum? Weil Streaming jetzt in die Charts mit reinspielt und dieses Streaming einfach den Plattenlabels wie auch den Künstlern überhaupt nichts bringt. Die kriegen ein paar Cent dafür, das ist ja ganz nett, aber das ist auch schon alles. Wenn du hier nicht der große Künstler bist, dass du in allen möglichen internationalen Spotify-Listen drin bist und damit Millionen, oder selbst dann, ich glaube, ich habe irgendwann bei Avicii war es, Wake Me Up gelesen, der hat für 400 Millionen Streams bei Spotify, glaube ich, $12,000 bekommen. Freunde, ist das euer Ernst? So, also mit was wollen sie dann im Endeffekt Geld verdienen? Sie müssen Liebhaberzeug rausbringen. Digiboxen, Fanboxen, Special Editions auf Vinyl, irgendwie sowas, wo du sagst, okay, da hast du eine große Gewinnmarge, da kannst du noch ein bisschen Geld mit verdienen. Aber mit dem Otto Normalverbraucher, wie dir und mir, ganz eher, ja, wobei mit uns vielleicht schon noch eher, aber mit dem Otto Normalverbraucher, der sagt, ja, schön, das Iron Maiden Album damals, das war prima, der holt sich's nicht. Und deswegen, das ist nett, dass auf Vinyl auch wieder Sachen rauskommen, aber der große Wurf wird's, glaube ich nicht.
Also ich habe hier gerade mal Zahlen für 2020 gefunden und nein, natürlich wird das nicht mehr, als es digital ist oder so, aber trotzdem waren die Verkäufe schon viel geringer, als sie jetzt sind. Also hier sind Zahlen, der digitale Musikbereich macht in Deutschland 74,2% aus, 74, ne? Physikalisch 25,8 und davon nehmen 20% CD ein und Vinyl 4,5. In USA war es 2020 tatsächlich so, dass es sich mehr Vinyl verkauft hat als CD.
Ja, also und
die Steigerungszahlen von Vinyl waren 2020 4,6% mehr als im Jahr 2019.
Aber guck mal, das sind doch selbst wir jetzt schon mal die ganz Speziellen, weil selbst wir ja Musik noch kaufen.
Ja.
Klar, wir müssen kaufen zum Auflegen auch. Wir können ja streamen, ist ja laut GEMA dann auch nicht möglich, darfst ja nicht, weil das Lied dir ja nicht gehört beim Streaming. Aber wir kaufen ja sogar noch Musik. Wir kaufen ja noch, wir laden ja noch Lieder runter gegen Geld.
Ich kaufe mir sogar noch CDs.
Ja, noch besser. Aber es ist ja das. Wir sind ja klar, jeder von uns, ich habe auch mal einen Streaming-Account. Ja, alles schön und gut. Und es ist auch in Ordnung so, weil du willst ja auch Musik mal hören. Und ne, und wenn mir dann irgendwas taugt oder wenn ich dann sage, okay, cool, die brauche ich zum Auflegen, dann kaufe ich sie. Dann muss ich sie kaufen. Und dann mache ich das auch. Aber Musik hat leider so unwahrscheinlich an Stellenwert verloren die letzten Jahre, was echt schade ist, weil es Leute auch für gegeben hinnehmen. Also ja. Sagst es ja selbst, ist ja auch bei Anfragen für Geburtstage, für Hochzeiten genau der Punkt. Wie, der will so viel Geld fürs Auflegen, dann muss das, macht es halt der Sohn von meinem Nachbarn, der hat auch einen Spotify-Account. Na? Ja. Das ist ja der Punkt. Also die Wertigkeit von Musik, die hat unwahrscheinlich gelitten die letzten Jahre. Und ganz ehrlich, das ist jetzt mit Corona noch mal ein ganzes Stück krasser geworden.
Ja, ist so.
Also die Leute haben sich daran gewöhnt, Dinge einfach zu streamen und dass Dinge einfach für sie da sind. Und ich hatte auch schon Anfrage jetzt neulich für eine Hochzeit, wo es dann hieß, was kostet sowas? Oh, das ist so viel Geld, sag ich. Naja, weißt du hast einen DJ, der kommt, der macht sich Gedanken, der kauft seine Musik, der bringt seine Technik mit, der braucht, will natürlich dann auch was verdienen daran, der hat Ausgaben, der hat muss Versicherungen zahlen, wie auch immer. Ist ja klar, dass das keine 100 Euro kostet. Naja, dann muss ich hier mal schauen, dann mache ich vielleicht eine Playlist.
Ja, aber das funktioniert ja nicht. Das ist ja, das ist ein anderes Thema, aber es geht ja nicht darum, die Musik, sondern es geht sehr darum, den Zeitpunkt und die Reihenfolge der Musik. Ne? Aber egal.
Ja, aber du verstehst es, weißt du? Ja. Und das wird Streaming jetzt nochmal, diese ganze Corona-Zeit mit Streaming nochmal ein ganzes Stück verschlimmern, dass es Leute einfach als gegeben hinnehmen, dass Dinge einfach da sind. Und dass ich sagen kann, warte mal, Spotify, Stimmung, Party, oh, die Playlist klingt spitze, Klick. So, und dann läuft Kesha und Dr. Alban und
die Black Eyed Peas. Beides super. bevor wir zu den CD-Playern kommen, ganz kurz nochmal zur Kassette. Viel Hörspiel natürlich auf Kassette. Viel, wie du schon gesagt hast, mitnehmen, mitschneiden auf vom Radio. Ja? So die Charts und so. Und dann immer die versucht, die Stimme zwischendurch rauszuschneiden. Und dann, ich erinnere mich auch noch, dass es immer bei so Wunschsendungen dann immer sowas gab wie bitte bis zum Schluss ausspielen, ich möchte es aufnehmen. Sowas, ja. Hattest du Original-Musikkassetten?
Nee,
ich schon. Modern Talking, Michael Jackson, Pet Shop Boys, Jennifer Rush. Sehr schön.
Hätte ich jetzt nur Michael Jackson von genommen, aber gut.
Pet Shop Boys nicht?
Nee.
Okay. Dann diese Dinger immer, ich meine, es gab ja dann so verschiedene Chrom und sonst was Kassetten, die besser oder schlechter waren. Dann gab es diese Geschichte mit Wandsalat und mit Kugelschreiber, die wieder aufdröseln, ne?
Beziehungsweise dann, was für kaputt war. Da hast du ja dann Stellen, wenn dann das Band reingefressen war, hast du ja Stellen, wo dann die Beschichtung weg war, hast du dann rausgeschnitten und hast dann mit einem Stück Teser geklebt, ja, und so.
Genau. Dann kam ja dieses Schnellüberspielen, dieses High Dubbing hieß es, glaube ich, wo du zwei, also Kassetten nebeneinander in ein Ding und dann auf schnell High Speed Dubbing, wo du es einfach in doppelter Geschwindigkeit überspielen konntest. Sehr schön. Und oben die Lasche, die das Überspielen verhindert hat. Oder rausbrechen oder zukleben, wenn man die Kassetten neu bespielen wollte. Das war auch schön.
Genau.
Hast du
mal, wenn du sie rausgebrochen hast, war sie schreibgeschützt, genau, so gesehen. Und dann musstest du ein Stück Teser drüber kleben, dann ging es wieder. Genau.
Ach, und schön war, diese ganzen innovativen Sachen, die dann kamen, so wie Auto-Reverse, dass die Kassette sich selbst umgedreht hat. Als ich Kind war, habe ich ja gedacht, dass die Kassette innen drin in dem Autokassettenplayer nach unten fährt, sich da umdreht und dann wieder hochfährt. Natürlich dreht sich nur der Tonkopf um, ne? Aber
ich hatte da mal ein Erlebnis. Wir waren, wie ja vielleicht viele wissen, ich war ja oder bin ja noch im Spielmannssuch aktiv, ne? Aber wobei, das ist ja gerade jetzt auch nicht, logischerweise.
Ich muss auch sagen, die Uniform steht dir ausgesprochen gut, Tobias.
Gell? Wir waren übers Wochenende weg. Und einer der Kollegen hat nach 7, 8 Bier sich, also dann waren da in so einer Schule untergebracht auf Feldbetten, hat sich da ins Bett gelegt oder auf seine Pritsche und hat gemeint, er muss jetzt unbedingt ja noch Kassette hören, hat so einen Walkman dabei gehabt, den Kastelruder Spatzen. und hatte das mit einer exorbitanten Lautstärke gehört, hat natürlich innerhalb von ein paar Minuten gepennt, lautstark geschnarcht und dann haben wir gedacht irgendwann so, Gott sei Dank, jetzt ist endgültig die Kassette aus. Klack, umgedreht, ging ja. Die ganze Scheiße von vorne los. Halbe Stunde später, naja, aber das war jetzt Seite 2, jetzt muss es durch sein.
Klack.
Klack, umgedreht. Das war, also bis dann irgendwann einer hin ist und hat wirklich eine Schere genommen, weil der lag auf seinem Kassetten, auf seinem Walkman, hat eine Schere oder ein Messer genommen und hat einfach das Kabel vom Kopfhörer gekappt. Weil es hat irgendwann gereicht. So viel zum Thema Auto-Reverse.
Hast du mal mit Kassette aufgelegt?
Ja, ich habe vorhin erzählt.
Mit diesem Mischpult. Okay, ich erinnere mich, dass mal eine Schlagerparty, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, eine Schlagerparty im Jenseits stattgefunden hat und man eben manche Songs damals eben nicht aus dem Internet ziehen konnte. Und wenn du irgendwas nicht gefunden hast oder nicht hattest und die hatten tatsächlich einen Walkman dabei und haben dann ein Lied vom Walkman abgespielt, haben den halt an die Anlage angeschlossen und standen dann da, das ist ein geiles Bild, stehst da mit dem Walkman und drückst dann auf Play. Super. Ja. Ich habe tatsächlich noch Hörspielkassetten von den drei Fragezeichen. Die erscheinen auch tatsächlich immer noch auf Kassette. Also, aber ich glaube, es gibt immer mal wieder so ein paar Verrückte. Hier John Frutikante von den Red Hot Chili Peppers. Immer mal wieder dabei, nicht dabei bei den Red Hot Chili Peppers, so ein Gitarrist. Der hat sein letztes Album tatsächlich auch nur auf Kassette veröffentlicht. Einfach Kunst halt, ne? Weil das kann, keine Ahnung. Mhm. Und Mixtapes. Also erstens die zum Kaufen, also diese Mixtape-Kultur gerade im Hip-Hop fand ich ziemlich spannend und es ist nicht das gleiche wie auf CD, wirklich nicht. Und auch wenn du damals jemanden ein Tape zusammengestellt hast, war das richtig Arbeit. Das ist nicht wie heute, wo du, ich zieh dir das mal schnell rüber, ne, und schick dir die über WeTransfer, sondern du warst da schon 3 Stunden beschäftigt mit allem, ne, mit so überlegen und Also ja, die gut, Mixtapes waren damals noch ein Geschenk, was auch was wert war, fand ich. Also wenn du das für jemanden gemacht hast, war das schon cool.
Mixtape, ich habe halt noch unwahrscheinlich viele Clubnächte auf Kassette hier.
Mitgeschnitten. Ja.
Ja. Das habe ich, da habe ich wirklich noch ziemlich viele hier.
Okay. Aber hast du auch noch ein Abspielgerät?
Also ich jetzt selbst im Büro hier jetzt nicht, aber ich überlege gerade, ich habe glaube ich irgendwo sogar noch eins, ja.
Okay. Nee, ich habe im Wohnzimmer noch ein Kassettendeck stehen und ich habe ja auch in meinem Auto noch ein Kassettendeck. Also ich habe CD-Wechsler im Kofferraum und vorne habe ich noch ein Kassettendeck. Ja.
Liegt halt aber auch nur daran, dass du wieder so eine alte Schleuder fährst.
Ich fahre immer alte Schleudern. Macht ja nichts.
Eben, alles gut.
dann CD. Monster-Thema. Ja.
Ist aber, glaube ich, lässt sich viel erzählen, aber bei weitem nicht so viel wie bei Kassette und bei Platte, weil es halt doch einfacher wurde.
Also es gab halt erstmal, es gab CDs, ganz normal Alben und es gab natürlich Sampler, also wie Bravo Hits oder so und es gab die Maxi-CD, wo ein Lied drauf war und vielleicht noch 2 Remixe oder sowas, also meistens so 3 Songs, was im Preisverhältnis eigentlich ziemlich scheiße war, weil ein Album hat damals so um die 26 Mark gekostet, 30 Mark und eine Maxi-CD 10. Also ist eigentlich ein scheiß Preisverhältnis, ne? Also muss man sagen. Ja. Ich habe von Anfang an mit beidem aufgelegt. Also nur Vinyl gab es bei mir nicht. Ich habe schon immer CD und Platte dabei gehabt. Ich weiß nicht, hast du mal komplett nur Vinyl gespielt oder bist du auch immer parallel gefahren?
Ja. Nö, am Anfang schon. Gab natürlich vielleicht oder ein, zwei Titel, die du auf CD dabei hattest, das war auch alles. Aber ich würde schon sagen, das war ganz am Anfang bei mir. Die Gewichtung war schon 99% Vinyl.
Ja. Und wir reden hier von CD kaufen. Ne? CD brennen kam erst viel später. Also
und auch das dann mit CD brennen war noch so ein Ding. Also das war ganz am Anfang, waren das nur so goldbeschichtete Rohlinge, die überhaupt gingen. Die Brenner waren sauteuer.
Genau, und es waren CD-Brenner waren wie, du hast ja diese Stereotürme gehabt, ne? Verstärker, CD-Player, Kassettendeck, Vinyl. Und die CD-Brenner sahen genauso aus. Das waren auch so schwarze Kästen, die konntest du da reinstellen. Und du musstest also dann links die CD reintun und rechts konntest du dann das Lied brennen. Es war unglaublich teuer. Ich weiß, dass ein Freund vom DJ Lelle einen hatte. Und den haben wir uns dann ab und zu mal ausgeliehen und haben dann Sachen von Vinyl auf CD gebrannt, so. Aber einen ganzen Tag dann, ne?
Da war es zum Beispiel auch so, wie du schon sagst, du musstest das analog 1:1 überspielen auf die CD und wenn die CD nicht voll war, du musstest die CD abschließen. Also da hat dann am Ende so einen RC-Code oder wie es heißt geschrieben, damit die CD überhaupt bespielbar ist mit einem normalen CD-Player. Und wenn der Code nicht geschrieben war, hat die CD nicht funktioniert. Dann war das, wie gesagt, einfach ein Datenträger. Sprich, also wenn du die CD nicht voll gemacht hast, hast du entweder abschließen können, dann war sie halt nicht voll. Hast aber natürlich nicht gemacht, weil die waren ja sauteuer. Also hat es zum Teil eventuell auch länger gedauert, bis die CD voll war und die du überhaupt erstmal verwenden konntest. Und dann hattest du aber immer noch das Problem, so ging es mir zumindest, dann hattest du so ein Gold-Rolling und den hat aber auch nicht jeder CD-Player gefressen. Also ich hatte CD-Player zu Hause, an denen hat es funktioniert und ich hatte andere, da hat es einfach nicht funktionieren wollen. Der hat diesen goldfarbenen CD-Rolling einfach nicht gewollt.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass am Anfang die Rohlinge deutlich mehr ausgehalten haben als später. Die haben deutlich länger gehalten, und als es dann Massenware wurde. So, und zum Auflegen, ich meine, es gab diese Player, die es heute gibt, ne, die, wo du oben einen USB-Stick reinsteckst und die ja alles fressen und die du wie ein Plattenspieler scratchen kannst und so. Also es gab ja dann diese Omnitronic, das waren, glaube ich, so die so eingebaut waren. Die konnte man schon Geschwindigkeitsregeln und so, aber...
Da war der Klassiker, war der von Denon.
Ja,
genau. Das war der Klassiker. Und da hattest du so einen 19-Zoll-Rack unten mit dem CD-Fächern und dann
genau,
Steuerelement, rechts, was du so unter das Mischpult gemacht hast, ne?
Genau.
Mit so einem Chock-Shuttle, aber Scratchen war da nicht.
Die haben erstens ziemlich lang gedauert, um die CD zu lesen. Also so dieses, oh, nur noch 10 Sekunden, ich tu mal schnell eine CD rein, da hast du geschwitzt. Oh, scheiße, hoffentlich starte ich noch. Und auch die Verzögerung, wenn du Play gedrückt hast. Also dieses Mixen mit den Dingern, es ist mir mal passiert, da habe ich für dich eine Vertretung gemacht und die hatten nur diese Player und ich war die überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich habe gedacht, das passt schon. Es hat überhaupt nicht gepasst, es war eine Katastrophe. Also die Verzögerung vom Play, bis das Ding angelaufen ist, diese, keine Ahnung, Sekunde, die das ist, die verhindert einfach jeden Übergang so. Also, ja.
Ja, also wenn du das ein paar Mal gemacht hast, bist du das dann auch schon gewohnt, diese Latenz mit einzuberechnen. Aber wenn du das wirklich, ja, in dem Fall jahrzehntelang nicht mehr gemacht hast, dann funktioniert es einfach nicht. Dann kannst du es auch innerhalb von einem Abend einfach nicht mehr lernen. Das geht nicht.
Nee, das war Ding.
Aber es ist schon so. Also da hat die Technik natürlich auch einen unwahrscheinlichen Fortschritt gemacht, als dann Pioneer angefangen hat, hier die CDJs zu bauen, wo du auch einmal auf einmal dann mit der CD wirklich scratchen konntest, wie mit einer Schallplatte. Das war ja auch was ganz Neues dann.
Und es gab natürlich auch noch keine Anzeige im Display, wie das Lied heißt oder wie schnell es läuft oder sonst was. Also es war wie, du musstest wie bei Platte hören und dann versuchen, sie anzugleichen, so mit dem Gehör. Ich erinnere mich, dass du mal eine Blaulichtparty im Warehouse damals hattest und mich vorher gefragt hast, ob ich dir noch ein paar Lieder brennen kann. Du wolltest so 1-2 Polizei und sowas haben, eben so Polizeisongs. Und ich habe gedacht, ich bin sauwitzig und habe so einen Punk, ich bin Punk und ich bin frei, du bist bei der Polizei, dazwischen gemacht und hab die Nummern vertauscht. Und hab halt gehofft, dass du aus Versehen quasi diesen Anti-Polizeisong spielst. Natürlich nicht, weil man ja reinhört vorher, ja, aber fand ich schon witzig.
Ja, war im Nachhinein super witzig, wäre auch bestimmt ein Riesengag gewesen, wenn ich es gespielt hätte.
Ja. Ach ja, so. Ja, und wir reden hier auch noch von gekauften CDs, weil dieses Brennen kam später, was jetzt auch wieder das Schleppen angeht. Also am Anfang hatte ich so eine große grüne Plastikkiste, wo die CDs genau reingepasst haben, wo du so schön nach oben gestellt hast, dass man die Labelrücken lesen konnte natürlich. Und dann hast du sie immer rausgezogen und hast dann... Und später, als dann das Brennen losging, hast du dir das Sampler zusammengebrannt. Also war es bei dir auch so, als es losging mit dem Brennen, dass du erst mal daheim deine ganzen CDs genommen hast und die Lieder, die du gebraucht hast, runtergezogen hast und so, um Platz zu schaffen? Hast du dir dann 70er, 80er House-Hip-Hop-CDs zusammengestellt und hast die dann wahrscheinlich auch in so einer Mappe gehabt, oder?
Ja, ja, klar. Wobei ich schon immer auch noch diesen, für mich war bei CDs mit Hardcase, war halt der Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt.
Ja, diese silbernen, ja? Großartig, wo immer nach ein paar Wochen die Griffe durchgebrochen sind.
Genau, diese 10 Euro Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt, die waren halt immer irgendwie der totale Shit, die hast halt echt, da hat jeder irgendwie diesen Werkzeugkoffer gehabt. Und dann kamen natürlich irgendwann diese Softmappen. Klar, logisch. Und ja, ich habe mir das dann damals schon so thematisch zusammengebrannt, logisch, weil das war dann ja auch schon die Zeit mit Plattenaufleger und Soundpark und so, wo es dann auch spezifischer wurde, wo ich nicht mehr nur Haus aufgelegt habe. da habe ich das dann schon auch so gemacht. Ja. Ja, klar. War dann auch wichtig, weil du hast es dann auch so auf dem Rechner gehabt, weil du weißt es selbst, diese Abende, da war ja in dieser Mappe, stand ja nach 4 Wochen alles, was irgendwie alkoholisch ist, war ja irgendwie eingesogen in diese Mappe. Na? Und CDs waren verkratzt, waren verklebt, wie auch immer. Also du musstest ja ständig auch mal irgendeine CD nachbrennen oder so.
Hattest du Klarsicht-Sprühflasche dabei? Gab ja auch Leute, die immer so eine Sprühflasche dabei hatten, um ihre CDs sauber zu machen.
Nein, hatte ich nie. Aber wie gesagt, du musstest halt öfter meine CD nachbrennen, weil sie kaputt war. Oder mir wurde auch wirklich einmal das komplette Ding geklaut. Wirklich die komplette Mappe.
Mir auch.
Einfach weg.
Mir auch, aus dem Auto.
Naja, bei mir war es bei einer Veranstaltung. Das war bei einer Gong-Veranstaltung.
Ja. Da war es auch so, am Anfang Original-CDs mit Hardcase. Und dann, als sie in dieser Mappe waren, dann fing wieder das Suchen an. Also, weißt du, was ich meine? Also, du weißt ungefähr, es war auf der CD irgendwo, aber dann bist du da, blätterst durch und suchst es. Und ich weiß noch, ganz klassisch, du weißt, es ist hier irgendwo. Du bist alles mit dem Finger durchgegangen und findest den scheiß Song nicht. Und dann, okay, spielst irgendwas anderes und irgendwie eine halbe Stunde später, da ist es doch, obwohl du da 5 Mal geguckt hast. Ja?
Genau.
Ja, das ist so. Genau. Der DJ Chainsaw aus dem Lobby und so, der gibt seinen CDs auch heute noch extrem seltsame Namen und findet sie damit. Also bei mir heißen die halt 80er, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. Ja? Beim Chainsaw heißen die Unterhose des Todes oder die gelbe Rache. Und also wirklich völlig obskur, aber damit findet er die Sachen. Keine Ahnung.
Das ist auch noch so ein ganz spezielles Thema. Das ist fast schon wieder eine eigene Folge, weil ich mir da gerade eben auch etwas schwer tue. Ich will eigentlich schon ganz gern meine Ordner ein bisschen umsortieren und umbenennen, also so eine Sortierstruktur im Endeffekt reinbringen. Da gibt's halt auch die unmöglichsten Varianten und Versuche und wie sortierst du und wie machst du das? Da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Da habe ich ein sehr interessantes gefunden, eine sehr interessante Methode, aber das würde jetzt, glaube ich, hier an dieser Stelle zu weit führen, zumal der Dobi irgendwann auch nochmal auf die Arbeit muss.
Du? Dann fällt jetzt zur CD noch was ein?
Naja, bei der CD war es ja im Endeffekt genau wie bei der Schallplatte auch. Es war nicht ganz so leicht, eine zu verkratzen. Bei der Platte ging das schon natürlich leichter, dadurch, dass ja das Ding immer offen auf dem Plattenspieler lag. Aber ohne CD mit Kratzer ist das Ekelhafteste auf der Welt. Also es gab gewisse Dinge, die hast du rausbekommen. Ne? Also sind wir ehrlich, wie oft ist auch im Soundpark passiert, dass eine Nummer ausgestiegen ist und hast du gemerkt, hoppala, ist gar kein Kratzer, ist nur ein Jägermeisterfleck.
Ja, aber ne? Diese CD ist hängen geblieben und so, das ist ja wirklich.
Genau.
Und das ist halt, gerade im Soundpark, da stehen da 1000 Leute vor dir und Musik ist aus. Das ist halt wirklich scheiße. Also wirklich scheiße.
Das ist schon scheiße, aber ich glaube, damit haben wir auch ein Stück weit dann die Scheu verloren und dieses leckt mich am Arsch Gefühl, so, ja, passiert halt.
Also, und wenn du gerade auf dem Klo warst oder sonst was, ist noch beschissener und dann hast, also wichtig ist, bevor du aufs Klo gehst, eine neue CD rein und das Lied schon anwählen. Ja, ganz genau. Wichtig. Ganz
ja, wichtig. Absolut. Und am besten irgendjemand nebenhin stellen und sagen, falls die Musik ausgehen sollte, da drücken. Ja. aber ansonsten die CD nach wie vor, auch im DJ-Bereich ein wichtiges Speichermedium. Nicht mehr das Wichtigste, aber definitiv schon als Backup immer noch ganz gut.
Ja, also ich habe immer noch ein paar, so eine kleine CD-Mappe habe ich auf jeden Fall dabei, falls der Rechner abstürzt oder sonst irgendwas.
Habe ich zum Beispiel auch immer noch 2, 3 CDs in der Tasche, mit einem Mix drauf, ja. Damit ich überbrücken kann. Genau. Es ist mir tatsächlich auch einmal passiert, ich habe sonst normal, wenn ich mit Konsole irgendwo auflege oder so, immer eine Notfall-CD drin, immer. Und habe an dem Abend mir gedacht, scheiß doch drauf. Dann ist genau an diesem Abend mein Controller ausgestiegen. Der hatte auf der Hauptplatine irgendeinen Schaden. Hat dann, der ist normal gelaufen am Anfang und auf einmal alle möglichen MIDI-Befehle rausgeschickt und die Lautstärke rauf und runter, schneller, langsamer, Filter. Also das Ding hat sich komplett selbstständig gemacht und war innerhalb von 10 Sekunden einfach aus. Ging nichts mehr. Ja, der Tobi hatte natürlich keine Notfall-CD drin. Und dann stand der Laden erstmal da, hat mich natürlich komplett ausgebuht. Aber da darfst du dich halt dann auch nie aus der Ruhe bringen lassen. Dann habe ich halt gedacht, okay, schöner Scheiß, habe die CD halt aus dem Koffer, hab die erstmal rein. Das hat dann natürlich, das war auch dieser ominöse alte Denon-CD-Player, erstmal natürlich ewig gedauert, bis der sich gedacht hat, okay, dann fange ich halt mal an zu spielen. Und dann konnte ich mich erstmal meinem Rechner halt widmen. Ja, an der Konsole war nichts mehr zu tun. Ich habe dann irgendwie notdürftig so mit dem Rechner auflegen müssen. Das hat dann schon auch noch funktioniert, die eine Stunde. Es war natürlich da jetzt kein Feuerwerk mehr zu erwarten. Aber es ist zumindest Musik gelaufen.
Dieses Ausbuhen, ne? Das ist auch immer schön, das fällt mir nur gerade ein, am Ende des Abends. Wenn du die Musik ausmachst und die dann sowas wie gerade auf so Turnhallen fäten, ne? So hier Landpartys, so schmeißt den DJ raus und so, ja, das mache ich gerade schon von ganz alleine. Ich schmeiß mich gerade selbst raus. Danke, tschüss.
Beziehungsweise schmeißt den DJ raus und wer macht dann Musik? Ihr.
Naja, oh gut. Ja, egal. So, ganz kurz, Minidisc.
Ja, Minidisc habe ich immer nur zum Mitschneiden verwendet. Also habe ich auch da zum Beispiel noch viele Clubnächte. War für mich aber nie ein Medium zum Abspielen, war für mich immer nur ein Medium zum Aufzeichnen.
Also und zum Hören? Also Mini-Displayer, so statt Walkman, ja. So durch die Stadt und so?
Genau.
Ich hatte nie einen, deswegen.
Doch, und es war auch, also nach wie vor, Minidisc ist ein sensationell geiles System. Also eine Mini-CD, also wirklich in der Größe, also staubsicher verpackt. Du hast die volle Spielzeit von einer CD. Du kannst sie wie eine Kassette beschreiben. Das war ein sensationell geiles Format. Also ich bin da nach wie vor nicht davon überzeugt, aber nach wie vor musst du sagen, Minidisc ist echt scheiße gelaufen, weil das natürlich genau in dieser Übergangszeit zu MP3 kam. Also das war genauso, waren so diese Übergangsjahre, die Minidisc kam raus, die war eigentlich auf einem guten Weg und dann auf einmal kam halt die MP3-Geschichte, Mitschneiden, Rechner, keine Ahnung was. Das hat die Minidisc leider gekillt, aber die Minidisc war, finde ich, ein sensationell geiles Format.
Ja. Datasette?
Hatte ich nie.
War im Airport gestanden, unterm DJ-Pult, im T1.
Damit ich kenne es aus dem Funkhaus.
Sets mitgeschnitten von irgendwelchen bekannten DJs da waren.
Für die Clubnacht zum Beispiel.
Bevor es da immer rechtliche Diskussionen gab. Wir haben die auf dem Faschingswagen immer, vom Airport-Faschingswagen immer drauf. Der Vorteil ist halt, du kannst sehr viel Zeit da drauf spielen, also passt sehr viel drauf und die Dinger springen nicht. Das heißt, du kannst die rumschmeißen, die Player, und das Ding läuft weiter. Also da kannst du drauf rumhüpfen und das Ding läuft weiter.
Genau.
Aber halt, das ist eher eben genau so Retorte, ne? Nicht zum direkt Auflegen. Ja, und dann kam eigentlich schon die MP3. Also erstmal noch MP3-CDs tatsächlich, ne? Wo du quasi einfach plötzlich sehr viel Lieder auf eine CD gebracht hast. Wobei dann das ein bisschen schwierig war am Anfang mit dem Wiederfinden. Also weil du dann plötzlich 300 Sachen da drauf hattest, 300 Lieder oder 400. Ja, und dann irgendwann kam der USB-Stick, ne? Und der Rechner.
Genau. Ja, der Rechner kam ja schon viel, viel früher. Also ich kann mich erinnern, wir haben damals im Studio, das Studio war ja so der erste Laden, den ich gekannt habe, der wirklich so dieses Final Scratch, dieses eigentliche Ursystem des Auflegens mit Laptop fest eingebaut hatte. Und da haben wir damals ja dann, also naja, nicht alle, aber Clemens beispielsweise und ich, DJ Norman war auch so einer. Wir waren da von Anfang an halt auch mit dabei und haben das halt auch dann verwendet, weil es einfach ein sensationell geiles Format damals schon war. Und du siehst, das hat sich ja durchgesetzt. Aus diesem Final Scratch heraus ist dann ja Traktor entstanden. Also das wurde dann von Stanton, glaube ich, verkauft. Aber da müsste ich jetzt, keine Ahnung, müsste jetzt nachlesen. Aber die Geschichte, dass du auf einmal die Möglichkeit hast, über deinen Laptop zu spielen und zu arbeiten wie mit einer Schallplatte, war halt eine sensationelle Entwicklung einfach. Und siehst ja selbst, was daraus geworden ist jetzt mit Serato, Traktor Scratch, mit Virtual DJ und diese ganze Scheiße,
also wie sie alle heißt. Es ging ja so los, du hattest halt dieses Gerät, was du dazwischen geschaltet hast und dann konntest du quasi, du hattest so spezielle Platten, die dafür konfiguriert waren, die hast du Rechner gelegt und auf den Plattenspieler gelegt und hast dann quasi am Laptop das Lied ausgesucht, was auf diese Platte projiziert
ist. Also auf dieser Platte ist ein Timecode. Das ist ein Gerausche im Endeffekt. Und dieses Gerausche kennt dein Programm auf dem Rechner beziehungsweise kennt diese Soundkarte, die dazwischen geklemmt ist. Jetzt geht dieses Gerausche über den Audio-Out in diese Box rein, in dieses Scratch-Amp, der per USB angeschlossen ist. Der Rechner erkennt dieses Signal und legt dieses Signal mehr oder weniger über das Lied, das du in den Player im Rechner geladen hast. Und damit weiß natürlich der Rechner, zu welcher Stelle auf der Platte du im Lied bist. Und dann gibt er über den Ausgangssignal, gibt das Ausgangssignal ins Mischpult rein, den Song aus. Klingt jetzt im Endeffekt kompliziert, heißt aber, dass du eigentlich so gesehen mit der Schallplatte, die auf dem Plattenspieler liegt, deinen Rechner steuerst. Und zwar so, als wäre das Lied auf der Schallplatte. Ja. Mit allen Vorzügen, mit allen Nachteilen. Also wenn du der Nadel einen Schlag gibst, springt halt das Ding auch.
Wenn du, aber du kannst
auf alles eingestellt ist.
Du kannst das scratchen
wie mit einer Platte. Kannst aber auch scratchen. Kommt drauf an, wie es eingestellt ist. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, vor allem für die ganzen Hip-Hop-Heads und so. Für die ist es natürlich perfekt.
Es ist halt so, dass aus diesem, was wir vorhin hatten, so Gewicht einstellen und sonst was, dazu kommt jetzt halt noch dieses ganze Verkabeln. Also im Studio lagen die Kabel fest, du musstest sie nur reinstecken, aber wenn du sonst irgendwo dein eigenes System dabei hattest, musstest du halt erstmal alles umstecken und rumverkabeln. Und ich erinnere mich, dass es manchmal ein Problem gab, wenn du mit jemandem zusammen aufgelegt hast, also du und ich, du mit Final Scratch, ich nicht, dass man dann immer oben umstellen musste, auf welchem Kanal man jetzt ist und dass man halt gerade beim vierten Gin Tonic dann mal vergessen hat und dann drückt man auf Play und es kommt halt nichts. Ne? Genau. Ist öfter mal passiert. Ja.
Öfter passiert.
Und dann,
dann
kamen ja die Konsolen irgendwann noch dazu. Also,
genau.
Ne? Also da kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen als ich. Ich habe eine, ich nutze auch eine, aber du bist da deutlich mehr im Team. Als ich meine erste Konsole bekommen habe, übrigens zum Geburtstag, unter anderem auch von dir,
ja,
habe ich mich danach erstmal zu dir nach Hause gesetzt und habe mir erstmal einen Crashkurs geben lassen.
Also die Konsolen waren ein logischer Schritt zu der damaligen Zeit, dass die kamen. Da gab es natürlich auch die ganz billigen, so die billigen Varianten, Herkules-Konsole und was weiß ich. Da gibt es mittlerweile auch teurere, aber das waren so die günstigen. Und dann gab es natürlich von Native Instruments so den S4 damals, das war dieses, der hat 800 Euro gekostet, aber wir haben uns den damals gekauft, Clemens und ich. Das war auch die Zeit, wo es mit Mashup und so losging. Und das ist so ein Ding, wo du halt dann auch viel über Loops, über Cue-Punkte, über, ich bin auch ehrlich, auch über Sync gearbeitet hast. Also ich sag's nach wie vor, bei einem Mashup-Set arbeite ich gerne mit Sync. Erstens mal, weil ich mir nichts beweisen muss. Ja, ich glaube, ich habe jetzt lang und breit erklärt, dass ich in den 90er mit Platte angefangen habe. Also zwei Platten mit der Geschwindigkeit angleichen, das kann ich.
Ganz kurz, Sync ist einfach, du drückst auf den Knopf und die Lieder laufen gleich schnell.
Genau.
Du musst dann nur noch den Bassschlag finden und dann laufen sie
parallel. Also sie laufen hoffentlich parallel. Ja. Ne? Es wird nicht immer optimal erkannt, aber in der Regel ist es so, vor allem im Dance-Bereich. Und deswegen war die Konsole da natürlich für mich jetzt in dem Fall schon ein super Schritt. Vor allem, was auch dazu kommt, du hast oft Veranstaltungen gehabt, wo du nicht gewusst hast, welche Technik steht rum. Ja, dann steht da irgendwie der letzte Rotz an Technik. Und mit der Konsole hattest du halt immer dein fixes, festes Format. Du hast immer genau gewusst, okay, wenn du dir nicht sicher bist, was sie da jetzt für Technik aufgebaut haben, hast du halt die Konsole dabei, dann kannst du zur Not immer noch die nehmen, weil mit der kannst du arbeiten. Mit der weißt du, wie es funktioniert. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Und deswegen war die Konsole schon ein Vorteil. Der Nachteil ist natürlich auch wieder, bin ich ehrlich, viele haben natürlich gesagt, Mensch, super, du, 200 Euro eine Konsole, dann lade ich mir noch ein paar Lieder bei YouTube runter, das kostet mich gar nichts, ne? Wenn ich mir die da rip und dann, naja, fange ich halt das Auflegen an. Also es hat natürlich den ganzen Markt, finde ich, schon ein Stück weit verwässert. Also viele haben halt jetzt dann mit dem Auflegen angefangen, die es wahrscheinlich, wenn ich zu denen gesagt hätte, du musst 500 Euro für ein Mischpult rechnen, dann 1000 Euro für zwei Plattenspieler und im Monat nochmal 300 Euro für Schallplatten, gesagt hätte, nee, Freund, ganz ehrlich, das Geld gebe ich nicht aus. Ja. Also das hat natürlich die ganze Szene schon auch Stück weit ein bisschen verwässert. In meinen Augen.
Ja, aber vielleicht sind so auch ein paar Leute dazugekommen, die es vorher...
Genau, deswegen ist alles okay. Also, wie gesagt, ist es für mich voll und ganz okay. Ich habe selbst eine Konsole. Ich habe jetzt auch die von Pioneer eine große hier stehen. Einfach, weil es einfach... Man muss ja da auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ist klar.
Der Laptop-Einsatz übrigens, der mir noch einfällt hier, Andy Pool hat im Zauberwerk einen Laptop dabei gehabt, aber nur mit einer Excel-Tabelle, wo drauf stand, welches Lied auf welcher CD ist. Also genau. Zum Suchen einfach. Damit hat man sich halt das Suchen erspart. Da hat er einfach das Lied eingegeben und dann steht drauf, auf 70er 5 ist das Lied drauf und dann hat er die CD rausgezogen.
Genau, da ja. Würde er jetzt wahrscheinlich ein Tablet dafür nehmen.
Ja.
Oder das Handy.
Ja, und was ich gesehen habe, was ich selber aber noch nicht benutzt habe, ist der Easy K hat das, glaube ich, gemacht. Das ist quasi so ein Aufsatz, den du auf die Platten drauf legst, wo das dann erkennt, wo du dann quasi diese ganze Schalterei nicht mehr brauchst, läuft dann über WLAN oder über
WLAN oder Bluetooth. Wahrscheinlich ja. Kombi aus beidem, genau. Ja.
Das sind so leuchtende Stäbe, die du quasi oben auf die Platte legst. Und
genau. Ja. Ich habe mich jetzt mit der Technik noch nicht komplett auseinandergesetzt. Ich vermute halt, es geht dann über Gyroskop eingebaut, dass der halt genau erkennt, ne, so und so ist meine Stellung. Also ein Gyroskop erkennt ja die Lage im Raum. Hat ja auch mittlerweile jedes Handy. Und ich nehme an, dass es so gelöst ist und dass dann dieses Gerät einfach weiß. Ist natürlich super praktisch. Du hast dein in dem Fall Serato, hast dieses Ding draufliegen, du musst keine großen Verkabelungen mehr machen. Ein bisschen was natürlich ist klar, aber nicht mehr in dem großen Rahmen, gehe ich mal davon aus. Aber da müsste ich mir das auch mal in Ruhe anschauen.
Und die großen die großen CD-Player, die du jetzt hast, die haben ja alle einen USB-Stecker. Auf so einen USB-Stick kriegst du 5000 Liter.
Auf einen großen, ja,
keine Ahnung. Und es gibt dieses Recordbox-System, was jetzt zum Beispiel haben, wo du quasi gar nichts mehr brauchst. Das heißt, du hast einen USB-Stick, du kannst die zusammenschalten, die beiden Player, und kannst dann damit auflegen. Also wenn du diese großen CD-Player im Club stehen hast, diese großen, also manche haben ja nicht mal mehr einen CD-Schacht, aber diese großen Player, genau, kommst du mit einem USB-Stick und einem Mischpult und fertig.
Ja? Also ich habe beim Auflegen jetzt eigentlich, so auch Zauberberg, eigentlich nur noch so einen Beutel dabei, Kopfhörer, und in der einen Schachtel sind zwei USB-Sticks. Eigentlich nur einer, aber du hast halt immer noch einen zweiten zur Sicherheit dabei. So geht's mir halt.
Ja, und mein Mäppchen mit den paar CDs habe ich immer noch dabei.
Nee, habe ich jetzt, nehme ich zum Beispiel gar nicht mehr mit. Aber da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt einen Abend habe, wo ich wirklich alleine auflege und wo ich wirklich querbeat auflege, wirklich House, Hip-Hop, 80er, 90er, keine Ahnung, habe ich immer noch lieber einen Laptop dabei, weil es mir auch da wieder, jetzt sind wir bei dem Thema Suchen, auch da wieder leichter fällt, Dinge zu suchen, einzugeben, durchzustöbern, da tue ich mir dann wirklich leichter mit. Wenn wir jetzt einen Abend zu zweit machen, auch so 80er, 90er oder so, da brauche ich keinen Laptop. Da nehme ich wirklich nur einen Stick mit, oder wenn es jetzt heißen würde, ich soll irgendwo nur eine Runde Haus auflegen, auch da würde ich nur einen Stick mitnehmen. Aber Abend alleine und dann wirklich querbeet, da möchte ich dann doch schon lieber, dabei mit dem Laptop arbeiten.
Ja, also ich habe immer Laptop und USB-Stick, eigentlich beides auf jeden Fall dabei.
Ja.
Bin da nicht so schnell mit der Technik. Ich bin ein alter Mann. Das ist.
Naja. Wir sind ja alte, unerfolgreiche und arbeitslose DJs, haben wir schon festgestellt.
Unhip haben wir noch vergessen.
Und unhip.
Ja.
Sehr schön.
Ja, Tobi.
Ich habe tatsächlich jetzt, wir sind ja eigentlich auch schon fast jetzt am Ende. Ich habe tatsächlich jetzt diesmal mir über Song und über Album keine Gedanken gemacht.
Also Song, ich habe einen Ohrwurm seit Silvester von Happy New Year von ABBA.
Okay.
Sensational schöner Song für 0 Uhr. und Album, ich habe mir nichts Neues zugelegt seit der letzten Aufzeichnung, weil ich es nicht gewohnt bin, dass wir in dieser Geschwindigkeit aufzeichnen.
Genau. Ich würde jetzt höchstens als Album einfach mal sagen, nachdem wir vorhin die Geschichte mit unserem Bison-Attentäter aus dem Kapitol hatten, hört euch einfach mal wieder Jamiroquai an. Sensationeller Künstler, wie ich finde. Ich habe tatsächlich sogar was, und zwar habe ich an Silvester gemerkt, so, okay, ich muss dringend nochmal eine Runde Sport machen jetzt, bevor ich heute Abend dann wieder Raclette esse und keine Ahnung was. Und habe eine Aufzeichnung gefunden. Es gibt leider nur einzelne Videofiles bei YouTube. Ich habe zum Glück auf einer Festplatte die ganze irgendwann aus dem Fernsehen mal mitgeschnitten. Faithless Live aus der Alexandria Hall. So unwahrscheinlich geil.
Ich habe Faithless mal live im Stadion gesehen. Also, es war auch gut.
Ich mittlerweile geht's ja nicht mehr. Gibt's eine Reunion? Ich glaube nicht, ne? Also es war zumindest so, dass sie sich ja auch getrennt hatten. Und Faithless wäre eine der Bands, die musst du, glaube ich, wenn es irgendwie geht, mal live sehen. Also alleine Insomnia, aber halt mit einem live gespielten Schlagzeug, mit einem Bassisten und so, das kam so elends cool. Also, wenn ihr das findet, schaut's euch mal an. Faithless Live aus der Alexandria Hall. Mega. Und Album, wie gesagt, hört euch mal Jamiroquai an, Best of.
Da fällt mir, kennst du dieses Meme, wo man das Innere einer Käsereibe fotografiert und meint, warum sieht das Innere einer Käsereibe aus wie jedes Dance-Video von Jamiroquai aus den 90ern?
Ich kenn's wie jedes Hip-Hop-Video aus den 90ern.
Okay, ja.
Wie auch immer. Und ich hätte noch einen Streaming-Tipp.
Ja.
Wer es nicht schon geguckt hat, die meisten werden schon geguckt haben, aber wer nicht, sei noch erwähnt. Ich habe mir gestern Abend jetzt endlich A Star Is Born angeguckt auf Netflix.
Ja. Mit der Lady Gaga.
Mit der Lady Gaga und Cooper's Bradley. Schöner Film, aber natürlich auch todtraurig am Schluss.
Ach du, wir wollen hier nicht spoilern, ne? Also, ich find das Ende super. Also total
uplifting. Will nicht verraten, dass der Hund am Ende stirbt.
der stirbt ja nicht.
Du spoilerst jetzt. Psst, nichts sagen jetzt. So.
Tobi.
Ich mach mich jetzt zur Arbeit.
Ich esse jetzt was zum Mittag.
Das ist doch schön.
Weil wir haben nämlich einen Sandwich-Toaster zu Weihnachten bekommen.
Der wird jetzt getestet. Ach du, hä?
Sandwich-Toaster ist auch so eine Sache. Die steht dann benutzt du sie 7 Tage hintereinander und dann verschwindet sie für ein Jahr im Schrank.
Nee, weißt du, woran du jetzt, das war jetzt einer der typischen Merkmale, wo man sieht, dass man alt wird, weißt du? Wenn man sich, und wie du jetzt, ich sehe dich ja per Skype, wenn man sich wie du jetzt gerade mit leuchtenden Augen darüber freut, dass man einen Sandwich-Toaster bekommen hat, verstehst du? Wenn es losgeht, dass man sich über Haushaltsgeräte freut, dann ist man alt.
Ja, du, also kriegst keinen Thermomix von mir, alles klar.
Ich will nichts dazu sagen, mir geht's genauso, aber das ist so, habe ich neulich gelesen, wenn man sich über Haushaltsgeräte freut, dass man sie bekommen hat oder gekauft hat, dann ist es ein Zeichen dafür, dass man alt wird. Also, Herr Sieger hat einen Sandwich-Toaster bekommen, er ist jetzt offiziell alt. Punkt.
Macht nichts.
Sehr schön. Wenn ihr mehr über Dominik's Sandwich-Toaster erleben möchtet oder ich werde jetzt, glaube ich, auch nochmal nach dem Bild suchen von meinem ersten DJ-Pult. Das muss ich ja noch irgendwo haben. Dann folgt uns doch auf Insta.
Bitte.
Facebook lassen wir weg. Insta. Folgt uns auf Insta. Tanztee Podcast. Lasst uns bitte ein Abo da. Liebend gerne auch Kritik. Liebend gerne auch Vorschläge für Themen, für Getränke.
Wir brauchen dringend mal wieder ein alkoholisches Getränk als Vorschlag. Skinny Bitch steht, glaube ich, noch im Raum, oder? Haben wir das schon?
Ja.
Das haben wir. Das muss
Kevin
wir
hat mal. Sich Skinny Bitch ja. gewünscht.
Das muss.
Stimmt.
Muss.
Das müssen wir eigentlich wirklich.
Ich mag's. Mir schmeckt's.
Okay. Also dann müssen wir das nächste Mal einfach machen. Dann müssen wir aber echt abends aufnehmen, sonst breche ich dir hier noch ins Büro. Das wäre nix.
Ich würde es mitschreiben.
Ja, also super. Vormittags Skinny Bitch, da breche ich dir wirklich hier auf die Platte. Das ist ja nix. So, sehr schön. Also folgt uns bitte überall da, wo es Podcasts gibt. Und in diesem Sinne, Dankeschön.
Jo, ciao Tobi, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanzteepodcast.de. Bis zum nächsten Mal.